So, wir haben hier ein paar Bilder von dem alten historischen Jericho. Und wie wir sehen können, war Jericho hier so ein langgezogener Hügel von 300 Meter Länge und etwa 100 Meter Breite. Die Stadt ist nicht sonderlich exakt ausgegraben. Es ist eine alte kanaanitische Stadt, so viel gab es nicht dort zu entdecken. Aber was man hier zum Beispiel sehen kann, der Blick dann so Richtung Jordantal. Hier war eine riesige Touranlage an der Südseite, wo wahrscheinlich auch die Prostituierte war, hat dann ihren Dienst getan, weil sie da Kundenpfand war. Und so haben wir eine Vorstellung, und heute ist das umgeben eben von palästinensischen Siedlungsgebieten, und die den Tell al-Sultan dann heute umgeben. Vielleicht können wir noch kurz das zweite Bild nehmen. Und noch zwei weitere Bilder. Wenn wir da, na, sonst lassen wir es dabei. Tell al-Sultan, das waren bei der PowerPoint, waren zwei Bilder. Genau, hier haben wir nochmal einige Bilder, so Details. Wenn man dann auf dem Hügel steht, Tell al-Sultan, dem alten Schutthügel von Jericho, dann sieht man hier so auf das Gebirge nieder, wo alles so ganz steil nach oben geht. Und dann sind einige Ausgrabungen gemacht worden. Und hier sieht man diese typischen, schlichten, einfachen Mauern, die damals während der Zeit der Kanaaniter gebaut worden sind. So, jetzt gehen wir wieder zurück in unser Manuskript und wollen uns mit der Eroberung von Jericho beschäftigen. Vielen Dank. Wir erinnern uns, bevor wir gleich in einzelne Textpassagen hineingehen, wir erinnern uns an den Auszug Israels aus Ägypten. Das Volk war durch Mose erlöst. Gott hatte mit dem Volk Israel den Bund am Berg Sinai geschlossen, den Bund des Gesetzes. Und Gott führte sein Volk Israel in das Land der Verheißung. Sie kamen bis zur Oase Kadesh, und aufgrund des Ungehorsams und der Widerspenstigkeit des Volkes trotz erwiesener Erlösung und trotz des Bundes, den Gott mit seinem Volk Israel geschlossen hatte, konnte das Volk nicht in das Land der Verheißung, und die Generation des Auszuges musste 40 Jahre zur Strafe in der Wüste kreisen. Dann wurde erst ein Teil des Ostjordanlandes erobert, und dann kam ein entscheidender Punkt, mit dem wir uns gestern Abend beschäftigt haben, der Durchzug durch den Jordan. Und wir erinnern uns, wir haben gestern gesagt, der Jordan sollte eine Grenzziehung sein, genauso wie das Tote Meer eine Grenzziehung war zwischen dem alten Zustand der Knechtschaft vor der Erlösung und dem neuen Zustand der Erlösung. Und so sollte auch der Jordan erneut eine Grenze sein zwischen dem vorherigen Zustand des Ungehorsams, der Unkonsequentheit, und jetzt sollte der Einzug in das Land Kanaan beginnen. Der Weg im Sieg, im Glauben, sollte nun beginnen. Und so musste Gott noch einmal eine Grenze ziehen, und so musste das Volk Israel noch einmal durch das Wasser hindurch, und nun standen sie vor den Toren von Jericho. Die einzelnen Details dieses Berichtes, wie die Stadt Jericho erobert wurde, die geben uns interessante Aufschlüsse über gewisse geistliche Prinzipien. Geistliche Prinzipien, die auch wir wieder heute ganz praktisch auf unseren geistlichen Dienst anwenden können. Wir wollen nun zuerst einmal in das 5. Kapitel hineingehen und lesen dort die Verse 13 bis 15. Josua Kapitel 5, die Verse 13 bis 15. Es begab sich aber, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und sich umsah. Und siehe, ein Mann stand ihm entgegen, der hatte in der Hand ein entblößtes Schwert. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Gehörst du zu unseren Feinden oder gehörst du zu uns? Er sprach: Nein, weder noch, sondern ich bin der Fürst über das Heer Jahwes, denn ich bin jetzt gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm: Was sagt mein Herr seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des ewig Seienden Jahwes sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land.
Josua wusste, Jericho gilt es nun zu erobern. Und er muss irgendwann dann ein Stück auf Jericho zugegangen sein, vielleicht auf einen Hügel, sodass er die Stadt gut sehen konnte. Und vielleicht begann Josua zu überlegen, wie wird Gott uns die Stadt eigentlich geben? Wir haben keine Belagerungsgeräte. Wir sind nicht erfahren in der Kriegsführung, in der Eroberung befestigter kanaanitischer Städte. Wie können wir überhaupt Jericho einnehmen und besiegen? Und plötzlich sieht er einen Mann in seiner Nähe stehen, mit einem gezückten Schwert. Und Josua geht vorsichtig auf diesen Mann zu. Er weiß ja nicht, ist es einer von den Feinden? Ist es vielleicht sogar ein Israelit, der ihm jetzt persönlich nicht bekannt ist? Und so fragt er diesen Mann und mit einem sicheren Abstand, zu wem gehörst du? Zu unseren Feinden oder gehörst du zu uns? Und diese Gestalt mit dem Schwert sagt einfach nur hebräisch, Lo. Ich gehöre weder zu euch, nein. Ich gehöre auch nicht zu euren Feinden. Und auf einmal beginnt Josua zu begreifen, dass er es hier mit einer ganz anderen Persönlichkeit zu tun haben muss. Und er sagt zu diesem Mann, wer bist du? Ich bin der Fürst über das Heer des Herrn, ich bin jetzt gekommen. Der Begriff Heerscharen, himmlische Heerscharen, ist ein Begriff für die Engelwelt, für die Engelheere, die Gott zur Verfügung stehen in der unsichtbaren Welt, in der Schlacht in dieser sichtbaren Welt. Und als Josua das begreift, fällt er auf sein Angesicht und fällt nieder und betet diese Gestalt an. Und daran wird deutlich, dass diese Gestalt kein normaler Engel war, denn Engel lassen sich nicht anbeten. Es war eine Christuserscheinung im Alten Testament. Es gibt im Alten Testament verschiedene Christophanien. Der Sohn Gottes erschien nicht nur in Menschengestalt in Jesus von Nazareth, sondern er offenbarte sich auch verschiedentlich in verschiedener Gestaltung während der Zeit des Alten Testamentes. Und hier erschien Gott dem Josua persönlich. Wir haben eine Christophanie, eine sogenannte Christuserscheinung im Alten Testament. Warum? Als nämlich Josua diese Person fragt, was soll ich tun, was will mein Herr von seinem Knecht? Da sagt diese Gestalt das Gleiche, was sie 40 Jahre vorher schon Mose gesagt hatte auf dem Berg Sinai. Genau genommen waren es 38 Jahre her. Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen. Der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und Josua kann nur tun, was diese Gestalt sagt. Er löst die Riemen seiner Sandalen, geht vielleicht noch ein paar Schritte zurück und kann sich nur mit seinem Angesicht auf die Erde werfen. Es war die gleiche Person, die Josua erschien, wie auch Mose erschien auf dem Berg Sinai. Und auch Mose fragte, wer bist du? Was soll ich dem Volk Israel sagen, wer mich sendet? Da sagte diese Gestalt, Escher, Eje, Escher, Eje, Escher, Eje. Ich seiend, weil ich insofern seiend. Ich bin einfach seiend. Sag dem Volk Israel, ich, der ewig Seiende, sende dich. Und davon wurde im Judentum der Begriff Yahweh, der ewig seiende Gott, abgeleitet. Und aus diesem Zusammenhang können wir sehen, dass Yahweh, der ewig seiende Gott, dass der Messias im Alten Testament Josua hier persönlich erscheint. Und eines wird Josua nun schlagartig deutlich. Auf unserer Seite, obwohl sie nicht zu uns direkt gehören leiblich, auf unserer Seite steht eine unvorstellbare göttliche Macht. Himmlische Heerscharen aus der unsichtbaren Welt werden uns jetzt begleiten, wenn wir Jericho einnehmen werden. Der mächtige Gott mit seinen himmlischen Heerscharen ist mit uns. Und dies ist eine erste wichtige geistliche Lektion. In einem Glaubenskampf, wo immer wir für Christus arbeiten, haben wir es menschlich gesehen, immer mit äußerlichen Problemen zu tun. Unsere Sinnesorgane sind begrenzt. Wir können die unsichtbaren Realitäten, die uns überall umgeben, mit unseren begrenzten Sinnesorganen nicht wahrnehmen. Aber die Heilige Schrift zeigt uns, dass wir ununterbrochen umgeben sind von spirituellen, geistlichen Realitäten der okkulten Welt des Bösen, aber vor allen Dingen von der himmlischen Welt Gottes, die uns immer umgibt, und Engel sind immer gegenwärtig, genauso wie Dämonen immer gegenwärtig sind in dieser Lufthülle der Erde. Der Kampf, den wir kämpfen, ist eigentlich ein Kampf auf dieser Ebene. Wir sind Werkzeuge Gottes in dieser Welt. Wir haben mit äußerlichen Widrigkeiten zu tun und zu kämpfen, und die sehen wir in erster Linie nur und lassen uns davon auch oft entmutigen. Aber was wir brauchen in unserem geistlichen Kampf, das ist dieser Blick, den Josua hatte. Wir sehen über das Materielle hinaus und wir rechnen mit göttlichen Mächten, mit himmlischen Mächten in unserem geistlichen Kampf, die uns helfen und die uns allein autorisieren und schützen können, mit der Welt des Okkulten und des Bösen zurechtzukommen und sie zu besiegen und vorzugehen. Denn wie könnten wir als Menschen gegen die Welt der Finsternis, der Bosheit Satans und der Dämonie vorgehen, wenn nicht Gott mit seinen himmlischen Heerscharen hinter uns steht? Hier auf dieser Ebene laufen die eigentlichen Auseinandersetzungen, und das andere Irdische, das ist nur auf der irdischen begrenzten Ebene. Und wir dürfen lernen, mit diesen himmlischen Mächten des Himmels zu rechnen. Aufgrund unseres Glaubens und eines schlichten Vertrauens können wir diese Kräfte in Anspruch nehmen, dass sie uns helfen in unserem geistlichen Kampf. Wir dürfen beten, und durch das Gebet setzen sich im Himmel Kräfte in Bewegung, die uns helfen im geistlichen Kampf. Und wenn wir uns ganz praktisch vorstellen, wir gehen in einen Motorradclub, der andere geistliche Prinzipien verfolgt, wo Brutalität, Prostitution, Drogenhandel und Brutalität und Mord und Totschlag üblich sind und gewaltige Machtkämpfe, wo einzelne Menschen zerrieben und wie Opfer einfach nur dahingegeben werden. Wir stoßen vor in eine Dämonie. Wir stoßen vor in die Welt der Finsternis. Und wenn wir nicht wüssten, dass der allmächtige Gott hinter uns steht mit seinen Engeln, hätten wir diesen Leuten allein menschlich gesehen gegenüber keine Chance. Denn die arbeiten mit ganz anderen brutalen Mitteln, sodass selbst die Strafverfolgung unseres Staates ja nicht damit zurechtkommt. Das ist also eine erste wichtige Lektion, die wir aus dieser Geschichte lernen können. Jeder Glaubenskampf ist im Grunde genommen eine geistliche Schlacht. Und wir sollten uns abgewöhnen, nur allein das Irdische, Äußerliche an Widrigkeiten zu sehen. Wir dürfen rechnen mit der Kraft des allmächtigen Gottes. Wir gehen weiter und lesen im Kapitel 6 die Verse 1 und 3. Wir wollen auch einen Blick auf Jericho, die gesetzte Aufgabe damals, werfen. Jericho Kapitel 6, Vers 1. Jericho aber war verschlossen und verriegelt vor den Kindern Israel, so dass niemand heraus und hineingehen konnte. Und vielleicht lesen wir noch den Vers 3 im gleichen Zusammenhang. Darum lasset alle eure Kriegsleute rings um die Stadt marschieren, auf dass sie die Stadt einmal umziehen. Das mussten sie dann 6 Tage tun. Wie ich gerade schon sagte, das Volk Israel hatte keine Belagerungswerkzeuge. Die Stadt Josua war auf einem Tell, auf einem Hügel aufgebaut. Die Stadtmauern waren gewaltig. Das zeigen die Ausgrabungen durchaus. Jericho war eine Metropole, eine Handelsmetropole. Dicht besiedelt. Sie lag am Schnittpunkt wichtiger Handelsstraßen. Jericho war eine wohlhabende und reiche Stadt. Und Jericho besaß ein ausgeklügeltes Verteidigungssystem. Und da kam ein Volk aus der Wüste, mit Schilden, mit Speeren, mit einfachen Schwertern. Wie wollten die gegen die Stadt vorgehen? Und deshalb wird hier erwähnt, Jericho war eine Stadt, als alles verrammelt war und alles für die Belagerung, für die Verteidigung eingerichtet war, da konnte keiner mehr raus und es konnte keiner mehr rein. Menschlich gesehen war Jericho für die Israeliten nicht zu erobern. Sie besaßen nicht das technische, militärische Know-how und sie besaßen auch nicht die militärischen Mittel, um diese Stadt zu nehmen und zu schleifen und zu zerstören und durch diese Mauern durchzubrechen. Dazu kam dann noch Folgendes, dass Gott seinem Volk sagte, an 6 Tagen zieht ihr jeden Tag einmal um die Stadt und schaut euch alles mal ganz gut an. Und dann konnten sie jeden Tag um die Stadt ziehen Von allen Seiten konnten sie das Hindernis sehen und sie mussten zwangsläufig menschlich gesehen zu der Erkenntnis kommen, die Stadt können wir eigentlich gar nicht nehmen. Jeden Tag stellte Gott ihnen also bewusst sogar eine ganze Woche lang vor Augen, wie uneinnehmbar Jericho aus menschlicher Sicht war. Und so bekam Israel die Aufgabe, 6 Tage in einer Woche herumzuziehen, um sich das Hindernis von allen Seiten ganz gründlich anzuschauen. Und sicherlich kamen dann manche Überlegungen, Josua, wie sollen wir das machen? Josua, wir haben nicht mal Sturmleitern. Wenn wir anrennen gegen diese Mauern, die vielleicht 10 Meter teilweise hoch gewesen sind, wie sollen wir da hochkommen? Wir können Jericho menschlich gesehen nicht nehmen. Israel sah eine unüberwindliche Festung. Israel sah ein unüberwindliches Hindernis. Und Israel sah mit menschlichen Augen, dass Jericho nicht zu nehmen war. Israel hatte nichts, außer diese Informationen durch Josua: hinter uns steht der Allmächtige, wir können es schaffen, wir dürfen es wagen. Und Israel hatte nichts anderes als die Verheißungen Gottes und menschlich so gut wie nichts in der Hand. Wir lesen Verse 2 und 5 im 6. Kapitel. Der Herr sprach zu Josua: siehe, ich habe Jericho und seinen König und alle streitbaren Männer in deine Hand gegeben. Da ist die Stadt uneinnehmbar. Und Gott sagt: ich habe dir bereits den König und alle streitbaren Männer in die Hand gegeben, als hättest du sie schon voll im Griff. Und dann heißt es in Vers 5: und wenn man das Horn des Jubeljahres bläst und ihr den Ton der Posaune hört, so soll das ganze Volk ein großes Feldgeschrei erheben, dann werden die Stadtmauern in sich zusammenstürzen und das ganze Volk soll sie ersteigen, jeder gerade vor sich hin. Und Jericho stand, nichts rührte sich. Sie hatten also ein Hindernis vor Augen, das menschlich gesehen nicht zu überwinden war. Sie hatten nichts außer Zusagen Gottes. Sie hatten nichts als die Aussage Gottes: ich habe euch bereits Jericho in die Hand gegeben, obwohl ihr Jericho noch nicht mal betreten habt. Ich habe sie euch in die Hand gegeben. Und ich verspreche euch, dass etwas geschieht, das klingt unglaublich. Ihr werdet einfach eine Posaune blasen. Wir werden gleich sehen, 7 Posaunen mussten sie blasen. Und Gott sagte: beim Klang der Posaune werden die Stadtmauern ringsum gleichzeitig zusammenbrechen, über eine Länge von mehreren 100 Metern im Kreis. Das war alles, was Israel hatte. Und so mussten sie lernen, im Glauben und im Vertrauen an diese schwierige Aufgabe heranzugehen, Jericho die erste Eroberung auf dem neuen Weg des Glaubens, des Sieges. Und dann lesen wir Kapitel 6, Vers 10. Auch das ist ein wichtiges geistliches Prinzip. Kapitel 6, Vers 10. Josua gebot dem ganzen Volk und sprach: ihr sollt kein Kriegsgeschrei erheben, noch eure Stimme hören lassen, auch soll kein Wort aus eurem Munde gehen, bis zu dem Tag, da ich zu euch sagen werde: erhebet ein Feldgeschrei, und dann erhebt ein Feldgeschrei. Eine merkwürdige Aufgabe. 6 Tage lang sollten sie um die Stadt ziehen. Am 7. Tag würden sie es 7-mal tun. Und während der ganzen Zeit kein einziges Wort. Schweigen. Schauen, warten, vertrauen, schweigen. Spannungen erleben, trotzdem warten, schweigen. Die Spannung stieg bis zum Siedepunkt im Laufe der Woche. Trotzdem Spannung, ruhig bleiben, schweigen und warten. Israels Stärke lag nicht im Gebrüll. Israels Stärke lag in der Stille. Israels Stärke lag ganz schlicht im Stillsein und im Warten auf das, was der Allmächtige verheißen hatte zu tun, dass es in Erfüllung gehen würde. Das Volk Israel sollte nicht in unruhige Hektik und Verzweiflung fallen, sodass sie beim Rumziehen und abends im Lager immer wieder überlegen, ja, wie machen wir das? Welche Strategie entwickeln wir? Was können wir denn machen? Wo ist die schwächste Stelle der Mauer? Wo kann man möglicherweise drüber kommen? Was können wir militärisch tun? Nein,
schweigen, warten auf das, was Gott tun würde.
Das Volk sollte nicht in unruhige Hektik und Verzweiflung fallen. Sie sollten sich nicht in menschlichen Planungen und Überlegungen verlieren. Sie sollten einfach rumgehen. Dabei einfach die Herzen auf den Herrn ausrichten und flehen, Herr, du hast verheißen. Wir warten auf das, was du tust. Wir rechnen mit deiner Allmacht. Wir hoffen und harren auf dich. Menschen, die Christus nicht haben, reagieren bei Problemen immer in gleicher Weise. Sie werden hektisch. Sie werden nervös. Der Schweiß bricht aus. Es wird nass unter den Achselhöhlen. Es wird nass auf dem Rücken. Und man überlegt verzweifelt, was kann ich tun? Man setzt alle menschlichen Möglichkeiten in Gang und die Gedanken beginnen zu rotieren und heiß zu laufen. Wir suchen verzweifelt Auswege und Lösungen. So reagieren viele Menschen angesichts von Problemen. Wir haben ein gewaltiges Vorrecht, wenn wir im Auftrag des Allmächtigen vorangehen, ganz ruhig und gelassen bleiben und entspannt bleiben. Wir dürfen mit der Allmacht des Unsichtbaren rechnen. Und diese Art von Leben ist einem Menschen, der nicht geborgen ist und nicht gewurzelt ist in Christus, völlig unverständlich. Und genau dieses stille Gottvertrauen, das Vertrauen auf die Allmacht des Allmächtigen, das ist immer der Schlüssel zu einem geistlichen Sieg. Und das sollte auch der Schlüssel zum Sieg für das Volk Israel sein. Im zweiten Buch Mose Kapitel 14, Vers 14, schlagen wir jetzt nicht auf, gibt es ein Wort, das heißt, Yahweh Yilachem Lahem Wa'atem Tasharishon. Ich habe es extra in Hebräisch auswendig gelernt, weil ich es verinnerlichen möchte. Und das bedeutet übersetzt, der ewig Seiende streitend für euch und ihr entspannte Gelassenheit. So ist das wörtlich zu übersetzen. Und meine Frau Uschi und ich, wir haben diesen Vers aus dem Alten Testament uns praktisch zu einer Art Leit- und Wunschvers gemacht. Und es ist ein Prinzip unseres Lebens geworden. Der Herr streitend für euch und ihr entspannte Gelassenheit. Nicht nervös werden, nicht in Hektik geraten, nicht verzweifeln, wenn Glaubenskämpfe und Krisen da sind. Setzt euch doch mal ruhig in den Mittelstuhl und wartet auf das, was der Allmächtige tun wird. Vor einigen Jahren war ich einmal bei einer Bibelwoche und da war eine Malerin und sie fragte mich, Michael, ich würde euch gerne für das Missionswerk ein Bild malen. Hast du ein bestimmtes Motiv und einen bestimmten Wunsch? Und da dachte ich, Petra, weißt du, was du malen könntest? Mal mir diesen Bibelvers. Der Herr wird für euch streiten und ihr sollt still sein. Wie soll ich diesen Bibelvers denn malen? Weißt du, meine Vorstellung, habe ich ihr so gesagt, gehen dahin, mal irgendwo an der linken Bildseite einen Engel mit einem ausgezogenen Schwert bereit zum Kampf. Und mal auf der anderen Seite einen Menschen. Nach 2 Wochen kam ich wieder in die Gemeinde und sie hatte das Bild fertig. Es hängt jetzt bei uns im Treppenhaus. Es ist unser Leitvers. Der Herr wird für euch streiten und ihr entspannte gelassen. Und als sie mir das Bild überreichte, sagte sie, Michael, schau mal, ich habe bewusst diesen Größenunterschied gemacht. Da unten rechts in der Bildecke, da hockt so ein kleines Männchen. Und das bist du. Und da oben, da ist ein Engel mit gezücktem Schwert, bereit, sich in die Schlacht zu stürzen. Und ich finde dieses Bild enorm gut. Und so ist diese Aussage ein Schlüsselvers für unser eigenes Leben geworden. Ich möchte gleich zum Schluss einige Beispiele noch nehmen, wie wir persönlich oft vor geistlichen Herausforderungen und Glaubenskämpfen standen. Und ich habe das lernen müssen in meinem eigenen geistlichen Leben. Als junger Christ habe ich gekämpft, ich bin mit meinem Kopf durch Wände gegangen, ich habe mich mit Kirchenleitungen auseinandergesetzt, ich war ein Kämpfer und ich habe mir den Kopf blutig gerannt durch den ich mit meinem Kopf durchwenden wollte. Ich habe versucht, Lösungen zu entwickeln aus menschlicher Kraft. Und es war ein langer Formungsprozess Gottes an mir persönlich,